Ich betreue die Diabetikerambulanz und das schon seit sehr vielen Jahren. Meine Erfahrungen möchte ich hier ein bisschen einbringen, aber auch nicht vergessen, dass sich Dinge ändern können und moderner werden können. Auch das möchte ich erwähnen. Es werden ein paar ganz kurze Ausdrücke kommen, die für die Zuschauenden und Zuhörenden Augenärzte gedacht sind. Für die, die es interessiert, damit sie nachher eifrig nachlesen können und das sich noch im Detail vertiefen können. Eine Volkskrankheit, der Diabetes. Ich bin ja froh, dass ich in Österreich lebe, in Mitteleuropa und nicht irgendwo in einem dieser mit dunkelrot gekennzeichneten Länder. Es geht ja hauptsächlich Ägypten, Saudi-Arabien, Katar, aber auch interessanterweise Polynesien, wo das noch viel, viel mehr Patienten betrifft, als es bei uns der Fall ist. Wir liegen hier so in diesem gelben Feld, das heißt in dem Bereich von 4 bis 8%. Das sind Raten, mit denen wir jetzt halt noch viel besser umgehen können. Vor allem die Zuwachsraten sind in Österreich nicht so hoch wie in vielen anderen Ländern, sodass wir zwar mit steigenden Zahlen rechnen müssen, aber das Ganze aufgrund der guten Betreuung und der vielen Möglichkeiten, die unser Gesundheitssystem bietet, wenn man sie in Anspruch nimmt, dann das ganz gut im Schach zu halten ist. Trotzdem, wenn wir uns die Zahlen so anschauen, die Österreich betreffen, dann ist diese Bevölkerungsanzahl zwischen 20 und 80, sagen wir so, über 6, fast 7 Millionen groß. Und wenn man die Diabetiker dazu rechnet, dann sind es ungefähr 6,5% in dieser Altersgruppe. Es kommen allerdings auch noch Patienten dazu, wo man schätzt, dass sie nichts davon wissen. Das heißt, alles insgesamt sind wir bei 8,7% und das ist eigentlich ein ganz ein guter Wert. Was auch wichtig ist, ist natürlich die Typ-1-Diabetiker, die die Krankheit schon als Kinder oder Jugendliche bekommen. Das sind erfreulicherweise sehr wenige, nämlich genau 0,2% in dieser Altersschichte. Dienstag ist Diabetikertag und mich beschäftigen immer zwei Altersgruppen ganz besonders und das sind die Typ-2-Diabetiker, die Veränderungen in der Netzhautmitte haben im Sinne des diabetischen Makulöödems, weil es so wahnsinnig viele sind. Wenn man hier anschaut, in einer Diabetesdauer von 5 Jahren haben ungefähr 12% dieser Patienten ein diabetisches Makulöödem. Und wenn wir uns an die Zahlen von der vorigen Folie erinnern, gibt es in Österreich ungefähr 60.000 Menschen mit einem diabetischen Makulöödem. Und ich werde dann gleich zeigen, wenn wir zur Therapie kommen, was das für uns bedeutet im Alltag. Was mich auch ein bisschen beschäftigt oder Sorgen macht, sind die ganz jungen Diabetiker, von denen ich gesprochen habe. 0,2% haben das, aber die werden ja auch älter. Und wenn man hier wieder anschaut, mit einer Diabetesdauer zwischen 15 und 20 Jahren, das heißt, diese Patienten sind zu diesem Zeitpunkt, sagen wir mal, wenn sie es mit 10 bekommen, sind sie 25 oder 35. Das heißt, es sind junge Patienten, die dann aber sehr, sehr schwere Veränderungen haben, nämlich Veränderungen, die ihr Leben beeinträchtigen, ihr Berufsleben vor allem beeinträchtigen und die eine ganz besonders intensive und sehr auch kreative Behandlung brauchen, weil es da oft um sehr schwere chirurgische Fälle geht, die saniert werden müssen. Und die beiden Gruppen, wie gesagt, habe ich in meiner Dienstagsambulanz, die mich immer sehr erschöpft an diesen Tagen, zu betreuen habe. Die Diabetiker mit dem Makulödem, wir kennen die Bilder jetzt schon, so soll es ausschauen, die schauen dann so aus, es ist sehr ähnlich auch den Makuladegenerationspatienten, jetzt was so Zysten betrifft und Flüssigkeiten betrifft. Und die jungen Diabetiker, die haben oft solche Veränderungen. Und das Unangenehme ist, dass die sehr rasch merken, dass irgendetwas nicht stimmt, weil das in der Mitte ist und weil das dort eine Delle macht und irgendetwas im Sehen komisch ist, während diese Patienten hier oft nichts bemerken, weil die Netzhautmitte, die wir hier sehen, ist frei. Diese Flecken, die gar nicht so intensiv oft sein müssen, das können viel weniger Blutungen sein oder Gefäßneubildungen, die Netzhaut schon längst zerstören, die bemerkt der Patient nicht und glaubt, es ist eigentlich alles recht gut. Und das ist das Trügerische und deshalb kommen die dann auch relativ spät, weil wenn sie dann kommen, haben sie oft Veränderungen, die nur sehr schwer in den Griff zu kriegen sind. Ja. Unsere Strategien sind im Grunde genommen festgelegt und international auch gegeben. Wir haben wieder unsere typischen intravitrealen Injektionen, mit dem auch dieser Faktor spielt beim Diabetiker eine große Rolle, das VEGF, weil er für Gefäßneubildung zuständig ist und dieses Anti-AVEGF wird injiziert. Wir haben eine Loading-Dose, das sind 3 bis 4 Injektionen im Abstand von 4 Wochen. Feuchtigkeit ist hier gekennzeichnet als das Auge mit Flüssigkeit drunter und das werden dann kontrolliert, dann wird festgelegt, hat das angesprochen oder nicht, braucht man noch einmal so eine Serie oder kann man vielleicht das Intervall schon verlängern, was dann heißt, dass man von einem 4-Wochen-Intervall auf ein 6-Wochen-Intervall, bei gutem Erfolg 8-Wochen-Intervall, immer weiter verlängert, bis man auf 3 Monate ist und dann auch mal absetzen kann und schauen kann, ob nicht das Auge auch ohne Anti-VEGF-Therapie trocken bleibt. Wir nennen dieses Schema Treat and Extend, was uns die Möglichkeit gibt, mit möglichst wenigen Kontrollen auszukommen, weil wir festlegen im Vorhinein, wie diese Injektionen zu geben sind und nicht warten, ob es braucht oder nicht, weil das hieße sehr viel kürzere Kontrollintervalle mit sehr viel mehr Besuchen in der Klinik und das ist uns, das würde uns über den Kopf wachsen. Das heißt, wir legen es von vornherein fest und bestellen die Patienten dann am Ende einer Serie wieder, um zu schauen, ob das gewirkt hat und wie man weitermachen kann. Das ist ein fixes Schema, das ganz gut funktioniert. Für die schweren diabetischen Veränderungen in der Peripherie, gekennzeichnet als PDR, als proliferative diabetische Retinopathie, ist nach wie vor die Laserbehandlung eine Standardtherapie. Oder jetzt mal eine Standardtherapie. Man sieht es hier sehr schön bei dieser Weitwinkelaufnahme. Ein bisschen Abstand muss man immer lassen zum Sehnervenkopf, weil sonst wird der atroph und das ist was mit einem sehr schlechten Sehen einhergeht. Trotzdem haben sich Dinge geändert, weil auch diese intravitrealen Medikamente mit dem Anti-VEGF eine Wirkung auf die Gefäße in der Netzhautperipherie haben. Das heißt, es war ein Nebeneffekt, den man festgestellt hat, wenn man das initiiert bei Gefäßneubildungen, so wie sie hier zu sehen sind, oder wenn der Patient Blutungen hat, dann kann man das auch dem Patienten verabreichen, auch immer in der Serie, und hoffen damit, dass es verschwindet oder die Blutungen besser werden oder die Gefäße zumindest zurückgehen. Trotzdem muss man sagen, es ist Diabetes eine chronische Erkrankung und chronische Erkrankungen brauchen chronische Behandlungen. Wir kommen gleich darauf zurück, was das bedeutet, wenn man das auf Dauer machen möchte. Für unsere diabetischen Ödeme gibt es noch Laserbehandlungen, die halt bei kleineren Läsionen außerhalb der Netzhautmitte ohne weiteres möglich sind. Da macht man dann so kleine Punkte dorthin, wo die Leckagen sind. Oder in einzelnen Fällen kann man das auch chirurgisch lösen. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn man sieht, dass hier der Glaskörper, von dem wir schon ein paar Mal gehört haben, so sehr fest klebt. Und das tut er beim Diabetiker deshalb, weil hier in dieser Glaskörpergrenzschicht und in der Netzhaut, in der obersten Schicht, sehr viel Kollagenfasern sind vom gleichen Typ und diese Kollagenfasern ja beim Diabetiker ein bisschen anders ausschauen als beim Nicht-Diabetiker, sodass es zu einer sehr festen Adhärenz kommt und dieses Ödem chronisch in die Höhe gezogen wird oder auch eine Art Diffusionsbarriere sich hier bildet, sodass die Netzhautmitte nicht zur Ruhe kommen kann. Was ist die Problematik dabei? Nun, diese steigende Zahl an Patienten ist hier gekennzeichnet durch den dunklen Bereich, aber wie man sieht, ist die steigende Zahl an Injektionen für uns ein viel, viel größeres Problem. Und wir haben gehört, 10.000 im Jahr und die Tendenz ist steigend. Ein nicht so kleiner Anteil davon betrifft halt die Diabetiker, die dann damit behandelt werden. Und das ist schon problematisch, weil die Injektionen für den Patienten bedeuten, in die Klinik kommen, warten, initiiert werden und wieder nach Hause fahren. Und das ist für viele ein halber Tag weg. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das laufend machen muss oder vielleicht lebenslänglich machen müsste, dann ist das ein sehr, sehr, sehr großer Aufwand. Bei den Laserbehandlungen muss man wissen, in dieser Standardtherapie, dass der Laser, je nachdem wie gut er gemacht ist, auch Gesichtsfeldausfälle produzieren kann, besonders dann, wenn der Laser sehr, sehr dicht ist. Und auch Farbsinnstörungen, und die kommen nicht gleich. Es ist nicht so, dass der Patient am nächsten Tag mit einem eingeschränkten Gesichtsfeld kommt. Es dauert eine Weile, bis sich diese Narben bilden, bis die Sehnerven dort, die Nervenfasern auch zugrunde gehen und diese Störungen dann machen. Das darf man nicht unterschätzen. Und eigentlich müsste man jedem Patienten, den man zum Laser einteilt, das auch mitteilen. Und das hieße auch für viele junge Autofahren eigentlich nicht mehr ohne Einschränkungen möglich. Abgesehen davon kriegen über 40% trotz Laserbehandlung irgendwann eine Glaskörperblutung, mit der man dann auch wieder zurechtkommen muss. Es ist schwierig, diese Adhärenz, wie gesagt, bei den Patienten zu halten, weil die Patienten immer irgendwann einmal dann einen guten Grund haben, nicht mehr zu kommen oder einfach nicht mehr kommen können. Und wir reden davon gar nicht zu wenigen. Ich zeige dann auch Studienzahlen, dass ungefähr bis zu der Hälfte der Patienten dann ihre Termine versäumen. Und das macht ganz schwere Komplikationen. Das ist noch mehr als zurück an den Start. Trotzdem wissen wir auch, dass bei der Chirurgie das nicht so einfach ist. Man könnte ja jetzt sagen, jeder Patient, der die erste Gefäßneubildung hat, den legen wir auf den Operationstisch und dann ist alles gut. So ist es auch nicht. Weil, so wie ich vorhin gesagt habe, der Glaskörper in diesen Fällen, in diesen Augen so wahnsinnig fest ist, so adhärent ist. Und der ist aber wichtig, der muss entfernt werden, samt seiner Grenzschichte. Und die lässt sich nicht so leicht von der Unterlage lösen. Abgesehen davon, weil dort größere Gefäßneubildungen sind, die werden mit aufgerissen, es kann zu Blutungen kommen, es wird intraoperativ unter Umständen sehr unübersichtlich. Also es sind alles sehr unangenehme Dinge, so leicht entschließt man sich also nicht, wenn die Veränderungen nicht dementsprechend auch intensiv oder schwer sind. Das heißt, wir müssen uns irgendetwas anderes überlegen, um einerseits der großen Patientenzahl Herr zu werden, andererseits vielleicht etwas anders finden und eine andere Wertung finden von diesen Methoden, um zu einem Überblick zu kommen oder einer handelbaren Masse zu kommen. Und diese Reduktion der Patientenzahl kann man nicht einfach sagen, ich behandle die Hälfte nicht mehr, das geht nicht. Aber wir können die Injektionszahlen oder müssen die Injektionszahlen reduzieren. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Es wurde eine höhere Dosis bis zu vierfacher Dosis von diesem Anti-VEGF zum Beispiel angewandt. Es gibt mittlerweile andere Applikationsarten. Oder auch zuletzt Präparate, die kombiniert werden mit anderen Gegenfaktoren, die auch in dieser Gefäßundichte und Gefäßneubildungsgeschichte eine Rolle spielen, sodass man das von mehreren Seiten diese Veränderungen angehen kann, in der Hoffnung, dass man damit auch einen besseren Effekt erzielt und die Patienten rascher wieder nach Hause entlassen kann. Oder diese Präparate unter Umständen eine längere Wirkungsdauer haben und die Zahl der Injektionen dann auch sinken würde. Ich zeige jetzt ein paar Beispiele, wie man das zu lösen versucht. Jetzt kommt etwas für die Augenärzte, dieses Photon. Wer nachschauen möchte, kann das zu Hause tun. Hat geheißen, dass man von einem ganz gängigen Medikament, das man im 2 Milligramm Bereich injiziert hat, 8 Milligramm verwendet hat. Also das ist sehr, sehr, sehr viel mehr. Das Ziel war zu beweisen, dass es mal nicht schlechter ist. Das hat es auch getan. Aber was deutlich war, war natürlich, dass die Zahl der Injektionen im Schnitt einmal auf ungefähr 5 gesunken ist von 7. Das ist ja zumindest einmal schon was. Besser war allerdings diese vierfache Dosis, was jetzt das Sehvermögen betrifft, nicht. Das heißt, eine vierfache Dosis kostet aber auch viermal so viel und das Medikament ist a priori schon sehr teuer. Das heißt, man kauft ein bisschen weniger Injektionen zu einem relativ hohen Preis. Hat man also bleiben lassen. Wenn man sich das anschaut, es gibt verschiedene Medikamente, wie diese Netzhautdicke dann rasch abnimmt im Vergleich zur vierfachen Dosierung, dann ist nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Und auch bei diesem schon erwähnten Photon sieht man, dass es fast identisch. Also das nimmt die Zahl der Injektionen zwar zurück, aber nicht den Behandlungserfolg. Ja. Um den Abgabemodus, also dieses viele repetitive Einstechen in den Augapfel zu minimieren, gibt es sogenannte Port Delivery Systems, PDS. Das heißt, alle 24 Wochen kommt dieses Anti-VEGF in dieses System hinein. Dieses System wird an dieser Stelle, ungefähr so 4 mm hinter dem Beginn der Lederhaut, in das Auge eingesetzt. Am distalen Ende sind Filter, hier oben ist eine Membran, in die eingestochen wird, wo das Medikament hineingefüllt wird und dann sukzessive laufend abgegeben wird über diesen im Auge befindlichen Teil. Als Netzhautchirurgen wird mir schlecht, wenn ich das sehe, weil wenn man dieses Loch anschaut, das hat immerhin 2,6 mm Durchmesser, dann ist es ordentlich groß und ich möchte nicht wissen, was ist, wenn man das rausnimmt, was da für ein Loch überbleibt und vor allem, wie man das wieder verschließt. Das ist sicherlich ein narbiges Gewebe, das sich dort gebildet hat. Das könnte schwierig werden, abgesehen davon, dass man natürlich, wenn man das rauszieht, auch den Glaskörper mitzieht zu einem ganz großen Loch. Ich kann mir vorstellen, dass das in der einen oder anderen Netzhautabhebung endet und dann schickt man es in die Netzhautambulanz zur Frau Dozent Schmeretschnik und die macht das dann wieder gut. Es ist auch so, dass diese Stöpsel, diese Bindehaut, die drüber liegt, langsam arrodiert und das ist nicht so wenig. Das heißt, man hat eigentlich einen offenen Zugang von außen nach innen. Und das kommt früher oder später immer in diese Gefahr, dort eine Endophthalmitis zu entwickeln, weil ja auch Keime am Auge zu finden sind, die dann einen sehr einfachen Weg mitten ins Auge hinein haben. Wie gesagt, das ist unklar, die Studien laufen einfach auch nicht lang genug, um zu wissen, was passiert, wenn das mal zu Ende ist, diese Therapie, was macht man mit diesen doch sehr massiven, großen Zugängen. Es wurde dieses System im Oktober 2022 vorübergehend auch zurückgezogen, weil es technische Mängel hatte. Ich habe schon länger nichts davon gehört und möchte es auch nicht gerne implantieren. Ich möchte es auch nicht implantiert bekommen. Also Phase 3 sieht man allerdings sehr schön und spricht natürlich für solche Systeme, wie schön diese Abgabe erfolgt und wie kontinuierlich diese Abgabe erfolgt. Das ist im 100-Milligramm-Bereich dann zugelassen, dass es sehr schön ist, im Unterschied zu den vielen repetitiven Injektionen, die immer so Spitzen machen, rauf, runter, rauf, runter. Für die nachlesen wollen, es gibt Studien dazu. Gut, was in letzter Zeit ganz großes Thema war, waren Kombinationspräparate, denn Gefäßwachstum und Gefäßabdichtung sind nicht Sache von einem Protein, es gibt sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich habe da eines herausgegriffen, das ist das Angiopoietin, das kombiniert wurde jetzt mit einem Anti-VEGF und als neues Medikament auf den Markt gekommen ist. Man beginnt wieder mit der üblichen Aufladephase und dann schaut man, dass man sehr rasch diese Injektionsfrequenzen verlängern kann. Also die Frequenzen verringern kann und die Intervalle verlängern kann. Es gibt dann immer diese typischen primären Endpunkte. Man sieht, dass dieses Medikament sehr viel seltener initiiert wurde. Am besten geht es wieder mal mit Treat and Extend, weil dann kann man es frei wählen, je nachdem, was der Patient braucht, kriegt er. Dann sieht man allerdings, am Ende dieser Zeit, nach 2 Jahren, so wahnsinnig viel Unterschied ist es eigentlich auch wieder nicht. Und wir zählen ja Buchstabe für Buchstabe, was Sehverbesserungen betrifft. Und da kommen wir bei allen drei Dosierungen und im Vergleich zu dem schon bekannten vorhandenen dritten Medikament, es ist eigentlich ziemlich wurscht, weil ob jemand 10,3 oder 10,4 Buchstaben besser sieht, ist eigentlich im Alltag egal. Dazu fragt man sich, was haben wir davon gewonnen? Ja, schon etwas, weil, wie man sieht, die Zahl der Injektionen in dieser Treat and Extend Phase nach 2 Jahren deutlich geringer ist, nämlich nur mehr 11, im Vergleich zum 15 und 14, also es geht zumindest in Richtung weniger Termine, weniger Injektionen. Ja, das ist etwas, was schon eine Wertigkeit hat. Vor allem im zweiten Jahr kommt man mit diesem Treat and Extend Schema mit 3 Injektionen im Jahr aus. Das heißt, das ist so alle halbe Jahr etwas, das ist etwas, was man aushalten und machen kann. Ja, was aber der große Vorteil von den Kombinationspräparaten ist, ist, dass sie sehr viel schneller zur Austrocknung führen. Das heißt, von diesem gängigen bis jetzt vorhandenen Medikament kann ich mit wesentlich weniger Injektionen so die Hälfte der, sagen wir mal, dieser Fälle trockenlegen. Das ist ein Unterschied von 16 Wochen, bis die mit dem üblichen Medikament trocken werden, als im Vergleich zu diesem Kombinationsmedikament. Und das ist schon vielversprechend. Es gibt aber noch viel, viel, viel mehr Faktoren, die eine Rolle spielen und das wird so langsam jetzt abgearbeitet, eines nach der anderen. Wir haben bereits das Anti-VEGF geschafft, das Angiotensin ist schon dabei, die Steroide sind schon lange dabei. Als nächstes kommen hier andere Anti-VEGFs, die noch viel, viel mehr abdecken als das, was wir jetzt haben. Es kommt, ganz besonders interessant für uns, ein Medikament in Tropfenform. Ein Dexamethason hochdosiert, dass dieses Steroid, das man ja auch ins Auge injizieren müsste, ersetzen soll. Wäre ein guter Ansatz, weil dann das der erste Schritt wäre, weg von den intravitrealen Medikamentengaben. Was auch kommt, ist eine neue Therapie, eine Therapie gegen diesen Growth Factor, Basic Fibroblast Growth Factor, vor allem für die Patienten mit einer nicht proliferativen diabetischen Retinopathie und das soll suprachoroidal injiziert werden, also von außen, aber nicht bis ins Auge hinein, sondern nur in die Augenwand quasi. Und noch etwas, einen neuen Faktor, den Kallikrein. Und ich denke mir, wenn man die alle Faktoren dann zusammenkriegen kann, da gäbe es ein Wundermedikament. Und auf das freue ich mich jetzt schon. Ja. Noch neu kommt auch ein ganz völlig neuer Ansatz, dass schon bei den Zellen die Apoptose, die dann eine Rolle spielt, auch gehemmt werden soll. Wie gesagt, unser Ziel ist, dass man diese topischen Therapien oder auch Medikamente, die man schlucken kann, kriegen kann. Suprachoroidal heißt, dass das Medikament unter die Lederhaut nur injiziert wird. Das heißt, man geht nicht bis in das Augeninnere hinein, was auch immer ein gewisses Risiko in sich birgt. Letztendlich gibt auch ein geringer Prozentsatz auch eine ganz heftige Reaktion im Sinne einer Endophthalmitis, vor allem nach längeren Injektionsserien. Was man gemerkt hat, ist bei der Behandlung der diabetischen Ödeme, dass es eben auch auf sämtliche anderen Gefäße oder pathologischen Gefäße in der Netzhautperipherie erwirken kann. Das war praktisch ein Zufallsbefund. Wenn man sieht hier dieses Beispiel, der Patient hat Anti-VEGF injiziert bekommen und es sind alle diese Veränderungen verschwunden. Das heißt, wenn jemand ein diabetisches Ödem hat plus solche Veränderungen, dann ist diese Anti-VEGF-Therapie eigentlich ziemlich praktisch und hilfreich. Problem ist, chronische Erkrankung braucht chronische Behandlung, die Adhärenz dieser Patienten aufrechtzuerhalten. Wirken tut das vor allem bei schweren oder sehr schweren Veränderungen. Wir stufen das ja ganz genau ab. Da kann man sagen, dass grob 4 von 10 Patienten auf diese dauerhafte Anti-VEGF-Injektionstherapie ansprechen. Allerdings 6 von 10 nicht. Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist nicht so ein Allerheilmittel, das sehr gut funktioniert und wo man eine 100-prozentige Garantie hat, dass es dann auch zur Heilung führen kann. Die Injektionszahl ist wieder im ersten Jahr ziemlich hoch. Das heißt, 9-mal, das ist fast jedes Monat, muss der Patient in eine Klinik fahren. Es wird ja nur im klinischen Bereich gemacht, sehr wenige im niedergelassenen Bereich. Es wird aber nach den Jahren besser, weil mit 2 Injektionen nach 5 Jahren, damit kann man schon wieder viel besser leben. Trotzdem komme ich wieder auf die Dropout-Quote zurück. Man sieht, dass eigentlich über 5 Jahre 6 von 10 Patienten noch dabei sind und 4 nicht mehr. Ja, was passiert aber, wenn ich jetzt aufhöre? Patienten, und das ist ganz schlecht bei Therapieunterbrechung von diesem Anti-VEGF bei diabetischer Retinopathie, ist es ganz, ganz schwierig, einen guten Visus aufrechtzuerhalten, weil die Patienten sehr stark zurückfallen und wir einen Schub kriegen in der Verschlechterung. Das heißt, wenn man diese beiden Patientengruppen vergleicht mit Injektionen oder dem konventionellen Laser, dann kann man sagen, vom Beginn her war es gleich, aber zu Ende, nach so einer Therapieunterbrechung, sieht man, es ist ein ganz eklatanter Unterschied, was das Sehvermögen betrifft. Und ganz schwere Komplikationen sind aufgetreten bei jedem 10. Patienten. Das heißt, TRD heißt schon fast irreparabel, also mit sehr viel und sehr anspruchsvoller Chirurgie, mit keinem guten Sehvermögen. Ja. Auch das sind sekundäre Folgen, die nach konventioneller Lasertherapie nicht aufgetreten sind, aber nach Anti-VEGF sehr wohl. Das heißt, die Patienten fallen einfach früher oder später aus, weil sie einfach andere Arzttermine haben und zum Kardiologen müssen, zum Dermatologen müssen und zum Internisten und zum Hausarzt und in die Apotheke und sonst noch wohin, sodass da automatisch irgendwann einmal irgendetwas wegfällt und das wird dann gerne beim Augenarzt weggelassen. Das heißt, die Patienten kriegen Glaskörperblutungen oder ganz schwere Komplikationen. Das heißt, das ist ein signifikanter Unterschied überall, sodass man schauen muss, dass die Patienten wirklich, wirklich ranhält, dass sie nicht ihre Therapien unterbrechen. Oder man entschließt sich zu etwas anderem. Was wir auch noch sehr gesehen haben, ist, nach sehr intensiver Anti-VEGF-Therapie kann es sein, dass sich diese Gefäße, die sich hier gebildet haben, da und da, verschließen und zu einem sogenannten Crunch-Effekt führen. Das heißt, es bilden sich fibrotische Ringe, die ziehen die Netzhaut in die Höhe und die sind sehr, sehr schwer nur mehr zu lösen. Das heißt, man muss die Patienten nicht nur behandeln, man muss sie auch sehr genau anschauen und weiter kontrollieren, bevor sowas entsteht, die Therapie abbrechen und eine andere Therapie anbieten. Und zu der kommen wir jetzt gleich. Weil, wenn Glaskörperblutungen einmal aufgetreten sind, dann kann ich natürlich auch sehr viel injizieren und irgendwann werden die Blutungen weggehen. Aber ich komme mit dem Laser einfach nicht voran, weil der Einblick in das Auge viel zu schlecht ist. Diese Blutungen verdecken mir die Sicht auf die Netzhaut, das heißt, der Laser erreicht die Netzhaut nicht und damit ist das keine gute Strategie, zu warten, bis das immer besser wird und immer besser wird, weil dann habe ich die diversen Crunch-Effekte zum Beispiel oder diese Schäden arbeiten im Hintergrund weiter und ich sehe es nicht, weil mich genauso dieses Blut stört bei der Begutachtung des Auges, wie das den Patienten stört beim Schauen. Und deshalb haben wir uns da was anderes festgelegt, wir operieren sie einfach viel, viel früher. Ich initiiere nur dann, wenn der Patient absolut für eine Operation nicht
gesund genug ist. Dann kann man das zumindest einmal überbrücken und sagen, na gut, dann kriegt er das, bis es eine Operationsfreigabe gibt oder irgendwie eine Erholungsphase eingestellt hat. Und dann aber wird früh operiert, viel früher, als das noch bis jetzt der Fall war. Das Problem ist, dass die Patienten, wie gesagt, diesen äußerst adherenten Glaskörper haben. Man sieht es hier, wie die Netzhaut da hochgezogen wird. Da sieht überall das Blut zu finden. Die Blutungen können dann mehr werden natürlich. Und dann sieht man, dass hier diese Schienen sich gebildet haben, denn an der Glaskörpergrenzschicht wachsen die Gefäße und die Stränge entlang. Und wenn man das von vorne anschaut, dann sieht man, dass sich hier ganz, ganz dicke weiße Platten bilden und die sind schon sehr, sehr schwer auseinanderzukriegen. Also das ist höchst anspruchsvoll. Das heißt, wir warten das nicht ab, bis sich solche Stadien bilden, weil die bilden sich hinter den Blutungen immer. Man rennt der Krankheit hinten nach, wenn man nicht früh einsteigt bei solchen Blutungen. Und wenn man sich das sieht, im Vergleich zum PAP, heißt Laserkoagulation, wie lange das dauert, wenn ich zum Beispiel diese Vitrektomie mache, das ist ja die blaue Säule, mit so einer Laserbehandlung im Vergleich zu diesen Injektionen mit Anti-VEGF, dann habe ich eigentlich über die Monate hin ein ganz, ganz, ganz langsames, halbwegs besser werden, aber es ist niemals so, dass es in einen Zustand kommt, wo ich sage, und jetzt kann ich mit dieser Lasertherapie beginnen. Und diese Phase wollte ich nicht abwarten und deshalb habe ich mich entschlossen, diese Patienten schon bei der ersten Blutung chirurgisch zu versorgen und nicht zu warten, ob man irgendwann vielleicht einmal einen Laser wird machen können oder nicht. Man muss sagen, nach 6 Monaten haben die Injektionen bekommen, kann man sagen, ein Viertel davon hat trotzdem eine Operation gebraucht, weil einfach nichts weitergegangen ist. Man muss aber sagen, dass auch die operiert wurden, Nachblutungen haben können. Und dann macht dieses Anti-VEGF sehr wohl wieder Sinn, weil die sind von ihrem Glaskörper befreit und diese heftigen Reaktionen können dann nicht mehr auftreten. Das heißt, im Nachhinein kann man das sehr gut anwenden und die Patienten auch auf Dauer mit 1-2 Injektionen im Jahr blutfrei halten. Das funktioniert richtig gut. Das heißt, wenn man sich das vergleicht, diese Laserbehandlung und früher Vitrektomien, die sind einfach im durchschnittlichen Sehvermögen besser. Es haben viel weniger Patienten nur ein Sehvermögen von Handbewegungen. Wir haben viel weniger Reoperationen und vor allem keine inoperablen Fälle, wie es hier nach Laser und Injektionen der Fall ist. Auch da sieht man noch einmal, das ist eine ganz bekannte Studiengruppe, eine amerikanische, die das ebenfalls untersucht hat. Und die frühe Vitrektomie ist einfach vorteilhaft bei diesen beginnenden schweren Veränderungen. Und das heißt, man muss die Wertigkeit ändern. Das heißt, nicht warten, bis man lasern kann und ein bisschen eine Injektion hineingeben oder über längere Zeit oder stattdessen. Das funktioniert auf Dauer nicht. Weil die Vitrektomie ist für uns nicht mehr so die Ultima Ratio geworden. Sie ist für uns eigentlich beim Auftreten von Blutungen der erste Schritt geworden. Und mit diesem Kombinieren einer Laserbehandlung, die von innen ja auch viel, viel effizienter passiert als in Schritten von außen, fahren wir besser. Und wie gesagt, falls es zu einer Nachblutung kommen sollte, dann kriegen die Patienten halt einzelne Injektionen. Und damit, wie gesagt, haben wir ein gutes Schema gefunden für diese Patientengruppe. Voraussetzung ist immer, wir haben es heute schon gehört, eine Früherkennung der Veränderungen. Und da hat sich auch viel getan mit der Weitwinkelbildgebung, wo man bis zu 200 Grad Fotos machen kann. Wichtig ist es deshalb, weil diese Veränderungen ihre Ursache in der Peripherie haben. Das heißt, die ischämischen Areale, die sich da ganz außen zeigen, sind Ursache dafür, dass hier Gefäße zu wachsen beginnen. Und wenn man das vergleicht, dass eine 60-Grad-Aufnahme ungefähr so groß ist, dann sieht man erst, was man da nicht sieht, weil alle diese Areale, die so einfärbig mittelgrau sind, sind Areale, wo es keine Gefäße mehr gibt und die sind eine Induktion von diesen Gefäßneubildungen. Das kann man auch sehr schön dann lesen und auch kontrollieren, ob das ausreichend ist oder nicht. Was auch noch mit diesen Bildern zu machen ist, wir haben schon gehört, ist Telemedizin und Artificial Intelligence. Es gibt bereits Systeme, die angeboten werden, sodass Patienten, und das wird sicher für Gegenden, zum Beispiel, wo der Augenarzt nicht ums Eck ist und man nicht in der Großstadt lebt, interessant in eine Kamera blickt. Diese Fotos werden dann über eine Cloud geschickt. Sie werden entweder begutachtet von einem Reading Center oder in Hinkunft dann wahrscheinlich von einer künstlichen Intelligenz, die festlegt, gibt es dort Veränderungen oder gibt es die nicht. Und der Befund geht dann an den Patienten zurück und er kriegt dementsprechende Anweisungen, ob er sich zu einem Augenarzt begeben muss oder eben nicht. Und ich glaube, das wird ein sehr sinnvolles System, weil dann gibt es, wenn die nächste Pandemie gibt, eigentlich keine Ausreden mehr. Danke vielmals.
vielen Dank, Uli. Aus dem Zuhausebereich gibt es keine Fragen. Gibt es vielleicht ein, zwei kurze Fragen herinnen?
In Betracht der allgemeinen Praxis bei dieser Patientin, ist das so zu verstehen, dass die Calciumblocker nicht entfernenswert sind?
Die was?
Calciumblocker.
Spielen bei uns keine Rolle, nein.
Weil Diabetiker nehmen oft Calciumblocker, nicht?
Aber
und die Vasomotorik von der
Gefäße
können beeinträchtigt werden, beziehungsweise mehr Exudat bilden.
Spielen bei uns keine Rolle. Also nicht als Therapie.
War noch eine zweite Frage vorne, ja.
Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage zu der Teleophthalmologie. Es gibt ja schon, glaube ich, ein oder zwei Geräte, die zugelassen sind für die Diagnostik der diabetischen Retinopathie. Und die sind ja auch auf Abteilungen, internen Abteilungen in Wien im Einsatz. Was haben Sie da für Erfahrungen mit den Zuweisungen, die daraus resultieren? Wie hoch ist die Treffsicherheit dieser Geräte? Und
wir haben seither, oder aus dieser Abteilung, es gibt ja auch bei uns in der Rudolfstift eine interne Abteilung, die das hatte, gar keine Zuweisung bekommen, aber die haben wir vorher auch nicht bekommen. Das heißt, die haben das im Rahmen einer Studie laufen lassen und versucht herauszufinden, ob das Sinn macht, wenn das gleich die Internisten tun. Ich glaube, grundsätzlich ist jede Art von Screening, die die Patienten hellhörig macht und aufweckt und sie zum Augenarzt schickt, eine gute Struktur. Sinnvoll ist es vor allem dort, wo eben die Dichte der Augenärzte sehr gering ist oder wo die Patienten sehr weite Wege in Kauf nehmen müssen, um eine Untersuchung zu bekommen. Oder wenn die Patienten zu krank sind, um Arztbesuche zum Beispiel in einer höheren Frequenz dann wahrzunehmen. Für die wird das sicher sinnvoll sein. Das kann man genauso vielleicht in der Apotheke stellen. Reinschauen, Foto machen, weiterschicken. Ich kann mir das gut vorstellen. Oder eben beim praktischen Arzt sowas steht oder beim Internisten steht. Es wird nicht immer eine Frage sein, wie hoch ist das Investment und lohnt sich das für jemanden. Aber in diabetischen, auch internen Abteilungen finde ich das wunderbar, wenn man damit die Patienten dorthin kriegen kann, wo sie hingehören. Letztendlich ist ein intensives Screening sicher sinnvoll.
Gut, dann vielen Dank noch einmal. Auch aus dem Bereich zu Hause noch einmal ein Dank für den lehrreichen Vortrag.
Danke.